Ich habe mir gedacht, dass ich diese Predigt mit einer These beginne. Und ihr dürft gerne gleich zustimmen oder auch nicht zustimmen. Und die These lautet: Der stärkste Trieb des Menschen ist der Hunger. Wer würde dieser These zustimmen? Kurzes Handzeichen. Okay, ein paar von euch. Nun, alle die von euch, die nicht zugestimmt haben, da können wir ein kleines Experiment so unter uns machen. Ne? Esst einfach mal für eine Woche lang gar nichts und nächsten Sonntag werden wir dann sehen, ob ihr nicht doch eure Meinung ändern wollt. Also ich bin mir ziemlich sicher, das wird sich ganz schnell dann umschwappen. Ja, also bei mir ist es wirklich so, der stärkste Trieb, den ich habe, ist wirklich der Hunger. Ich verwandle mich da regelrecht in so einen barbarischen Steinzeitmenschen. Manche von meinen Freunden wissen schon, wie das ist. Ne? Die kennen mein wahres Gesicht. Aber es gibt so eine Studie, die besagt, dass der Mensch ungefähr 10.000 bis 60.000 verschiedene Gedanken am Tag hat. Und ich denke mir aber, hey, wenn ich Hunger habe, dann habe ich genau einen Gedanken. Ja? Da kreist sich alles nur um dieses Essen. Sonst interessiert mich da gar nichts. Es ist für mich der stärkste Trieb, den ich habe. Aber es gibt natürlich noch andere Triebe auch. Ja, es gibt zum Beispiel den Trieb nach Sicherheit oder auch den Trieb nach Gebundenheit. Und es gibt zum Beispiel auch den Trieb nach Wärme. Und das durfte ich an meinem eigenen Leibe erleben. Ich bin nämlich vor 2 Wochen mit einem Kumpel von mir bei -1 Grad in die Filz gesprungen. Und da habe ich sofort gemerkt, dass ich einen Trieb nach Wärme habe. Ja? Das merkst du wirklich sofort, kannst du gar nicht unterdrücken. Und wir haben es 40 Sekunden lang ausgehalten in diesem Wasser. Und ich kann es wirklich jedem wärmstens empfehlen, das auch zu machen. Auf keinen Fall, macht es nicht. Ja? Ich kann es niemandem empfehlen. Ja? Aber wie gesagt, hey, es gibt viele Triebe, die der Mensch so hat, ne? Aber es ist ganz interessant, in der Psychologie habe ich gesehen, da gibt es Triebe, die stärker sind, die schwächer sind, aber so einen Trieb, den habe ich dann nicht gefunden, das habe ich ein bisschen gewundert, weil die Bibel redet auf jeden Fall darüber. Es gibt nämlich auch den Trieb, der in jedem Menschen drin ist, und zwar der Trieb danach, selber wie Gott zu sein. Und jetzt denkst du dir vielleicht, nein, Nico, ich doch nicht. Ich bin ein frommer Christ, ich gehe in die Gemeinde, ja, ich will nicht wie Gott sein. Kein Problem, ich werde es dir gleich beweisen. Und zwar anhand von einer Frage. Du musst nicht beantworten, ne? Also es ist eine rhetorische Frage, bitte nicht beantworten. Und zwar, hast du je schon mal versucht, Umstände, über die du keine Kontrolle hast, zu kontrollieren? Das nennt man auch, sich Sorgen zu machen. Hast du schon mal Sorgen gemacht? Ja? Wahrscheinlich schon, ja? Hier nicken manche ganz eifrig. Ja! Wenn du dir Sorgen machst, dann versuchst du letztendlich, Umstände, über die du keine Kontrolle hast, zu kontrollieren. Es ist das Streben danach, wie Gott sein zu wollen, der sich alleine um alles sorgen kann, der alles in der Hand hat, der wirklich alles unter Kontrolle hat, derjenige, der eigenständig ist und der unabhängig ist von allem. Und es gibt natürlich schon diesen Bereich der Sorgen, um den wir uns tatsächlich sorgen können, wo wir eine gewisse Kontrolle haben. Aber alles darüber hinaus ist letztendlich das Streben, selber Gott zu sein. Und es gibt natürlich auch diesen gesunden Bereich der Unabhängigkeit, wo es eigentlich ganz gut ist, wenn zum Beispiel Teenager unabhängig von ihren Eltern sein wollen. Und das sieht man schon bei Teenagern mit 14 Jahren, wollen die eigentlich schon ausziehen. Ich bin mit 18 schon ausgezogen, ja, ich wollte auch unabhängig von den Eltern sein. Und das ist auch an sich gut. Ja, es wäre zum Beispiel ein bisschen komisch, wenn man mit 40 Jahren immer noch im Kinderzimmer wohnt. Also spätestens dann müssten die Eltern sagen, so, raus hier. Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass es einen gewissen Bereich gibt, wo wir unabhängig sein können. Aber alles darüber hinaus, unabhängig von Gott sein zu wollen, das ist dann wiederum, wo es ein bisschen zu weit geht. Und ich muss ganz ehrlich euch sagen, wenn ich so ganz ehrlich sein darf, ja, ich bin ein katastrophales Vorbild, wenn es darum geht, mir keine Sorgen zu machen. Ich bin wirklich ein Weltmeister darin, mir Sorgen zu machen. Und immer wenn ich mir Sorgen mache, dann ist das im Prinzip so, dass ich zu Gott hingehe, der auf dem Thron sitzt, der alles unter Kontrolle hat und dann einfach sage, hey du, rutsch mal ein bisschen rüber, ja, mach mal ein bisschen Platz, ich glaube, ich kann das viel besser als du. Und dann setze ich mich da so hin und dann strenge ich mich an und ich mache ganz viele Sorgen. Ja. Und das Einzige, was dadurch bewirkt wird, ist letztendlich, dass ich Krämpfe bekomme und Falten im Gesicht. Ja. Und das will, glaube ich, keiner von uns so wirklich haben. Ja. Das ist das Einzige, was es bewirkt, wenn ich mir Sorgen mache. Und es ist ja nicht so meine Theorie hier, sondern Jesus selbst hat uns so ein bisschen darauf hingewiesen. Und er hat auch so gemerkt bei seinen Jüngern damals, die haben sich auch Sorgen gemacht. Obwohl sie letztendlich mit dem Sohn Gottes unterwegs gewesen sind, haben sie sich trotzdem Sorgen gemacht. Und da fragt Jesus ihnen eine Frage, die er natürlich jedem Einzelnen von uns auch stellt. Und er stellt die Frage, wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Anders formuliert, wer von euch ist wie Gott, der in der Lage ist, das Leben zu kontrollieren und das Leben auch zu verlängern? Und die Antwort ist natürlich keiner von uns. Keiner von uns kann das so wirklich. Und ich bin da voll bei euch. Also es ist so schwer, sich keine Sorgen zu machen, oder? Ist schon irgendwie ein bisschen schwierig. Es fühlt sich so richtig an. Es fühlt sich so natürlich an. Das gehört einfach zum Leben dazu. Natürlich mache ich mir Sorgen. Ja, was soll ich denn sonst machen in meinem Leben? Natürlich mache ich mir Sorgen. Ja, und es ist so interessant. Hey, jeder Mensch weiß ganz genau, wie man sich Sorgen macht. Da musst du keinen zur Schule schicken oder irgendwie so etwas, ne, oder eine Schulung machen. Jeder Mensch weiß ganz genau, wie das funktioniert, sich Sorgen zu machen. Das ist einfach so in dem Menschen drinne. Und wie gesagt, es ist letztendlich so ein bisschen versteckt, aber es ist eigentlich das Verlangen danach, selber wie Gott zu sein, der sich um alles sorgen kann. Und ich habe euch ja letzte Woche davon erzählt, dass es so ein bisschen so ein Urproblem ist, was in den Menschen drinne steckt. Dieses Verlangen danach, wie Gott zu sein. Und ich habe euch ja davon erzählt, dass Gott Adam und Eva erschaffen hat in seinem eigenen Ebenbild und dass er sie in das Land der Glückseligkeit hineingesetzt hat. Und er hat sich letztendlich um alles gesorgt in ihrem Leben. Also sie haben wirklich ein sorgenfreies Leben gelebt. Gott hat sich um alles gekümmert. Sie haben gar keinen Stress gehabt. Es war wunderschön gewesen. Und dann war ja dieser eine Baum da gewesen, wo dann der Teufel letztendlich Adam und Eva versucht hat. Und da hat ja der Teufel Folgendes zu ihnen gesagt, und zwar: An dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet sein und ihr werdet sein wie Gott. Und sobald Adam und Eva das gehört haben, wir werden sein wie Gott, da haben sie so eine Erleuchtung bekommen und ihre Augen sind ganz weit aufgerissen und haben sich gedacht, wow, wir werden sein wie Gott. Und dann war ja die Frucht da gewesen und Eva streckte sich jetzt aus nach dieser Frucht. Und das ist ganz interessant, denn wenn wir im Lobpreis sind, so wie wir gerade gemacht haben, wenn wir Lieder zu Gott singen, dann ist es so, bei manchen charismatischen Christen, die strecken sich auch danach aus. Sie strecken sich nach Gott aus letztendlich. Sie strecken sich danach aus, eine Beziehung mit Gott zu haben. Und sie drücken das symbolisch dadurch aus, indem sie sich nach Gott ausstrecken. Und genauso wie wir das machen, so hat Adam und Eva es auch gemacht, nur dass sie sich nicht nach Gott ausgestreckt haben, sondern danach letztendlich selber Gott sein zu wollen. Seht ihr, diese Beziehung, die war nicht mehr ausreichend, sondern jetzt wollten sie selber Gott sein. Und wenn wir uns Sorgen machen, dann ist das so das erste Streben danach, selber etwas tun zu wollen, was nur Gott allein tun kann, der sich letztendlich um alles sorgt. Und wenn ich mir Sorgen mache, dann ist das im Prinzip wie so ein Glaubensbekenntnis. Ich denke, ihr kennt das alle, das Glaubensbekenntnis aus der katholischen und evangelischen Kirche. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen und so weiter, ne? Aber wenn ich mir Sorgen mache, dann sage ich letztendlich, hey, ich glaube, dass Gott sich nicht um mich kümmert. Ich glaube, dass Gott sich auch nicht um mich sorgt. Und deswegen versuche ich mir Sorgen zu machen, um das irgendwie so ein bisschen wieder auszugleichen. Ja? Um Gott so ein bisschen unter die Arme zu greifen, weil er ja anscheinend irgendwie wieder ein bisschen fahrlässig geworden ist. Muss ich ein bisschen nachhelfen. Ja, das ist letztendlich das Glaubensbekenntnis, was ich ablege, wenn ich mir Sorgen mache. Und wir befinden uns ja momentan in dieser Predigtserie. Und da möchte ich einfach so einen Tipp geben. Die Predigtserie heißt Glaube, Hoffnung, Glück. Und ich möchte dir einen Tipp geben, und zwar, wenn du in deinem Leben keine Hoffnung haben willst, wenn du unglücklich sein willst, hey, dann glaub deinen Sorgen, die behaupten, dass Gott sich nicht um dich sorgt. Aber wenn du Hoffnung haben willst und wenn du glücklich sein willst, hey, dann glaube, dass Gott höchstpersönlich sich um dich sorgt. Die Lösung ist der Glaube. Du darfst heute diese Lösung annehmen, Gott zu vertrauen und zu glauben. Das ist, wo du Frieden finden wirst. Die Lösung ist nicht zu versuchen, dir keine Sorgen zu machen. Das ist nicht die Lösung, Leute. Die Lösung ist nicht zu versuchen, dir keine Sorgen zu machen. Das ist genauso, wie wenn ich jetzt zu dir hingehen würde und sagen würde, hey, denke auf keinen Fall an einen pinken Elefanten. Denke nicht an einen pinken Elefanten. Bitte denke nicht an einen pinken Elefanten. An was denkst du gerade? An einen pinken Elefanten. Genau, funktioniert nicht. Ne? Je mehr wir versuchen, etwas nicht zu tun, desto mehr tun wir es letztendlich auch. Und deswegen ist die Lösung nicht, etwas nicht zu tun, sondern letztendlich unseren Blick zu Gott zu richten, der letztendlich versprochen hat, sich um uns zu kümmern. Das ist die Lösung. Amen. Ich habe gesehen, dass du geklatscht hast. Ja? Ich würde auch mal sagen, da kann man Klammer klatschen dazu. Ja? Sehr schön. Gutes Vorbild. Und der Apostel Petrus, der sagt das ein bisschen anders. Der sagt letztendlich, hey, all eure Sorgen, nicht nur ein paar Sorgen, nicht nur ein, zwei, drei, vier, fünf Sorgen, sondern all eure Sorgen werft auf Gott. Warum? Denn er sorgt für euch. Das ist das Versprechen, was Gott jedem Einzelnen von uns macht. Gott sorgt sich um dich. Und deswegen darfst du deine Sorgen auf Gott werfen. Und ich möchte es auch so ein bisschen symbolisch kurz darstellen, weil das ist ganz interessant. Der Apostel Petrus, der hat nämlich selber da so eine gewisse Symbolik verwendet. Und zwar sagt er letztendlich, wenn wir unsere Sorgen mit uns rumtragen, ist das wie, wenn ich so zwei Bälle in der Hand habe. Und diese Bälle, die haben auch so ein gewisses Gesicht. Der eine schaut ganz böse und der andere schaut so ein bisschen entsetzt. Ja? Also das ist jetzt symbolisch unsere Sorgen. Und wenn ich mit diesen Sorgen durch den Alltag gehe, dann ist das so, wie wenn ich mit diesen Bällen durch den Alltag gehe. Und es ist irgendwie ein bisschen einschränkend. Es ist irgendwie ein bisschen doof, wenn ich den ganzen Tag lang mit diesen Bällen rumlaufe. Und wenn ich jetzt versuche, irgendwie eine SMS zu schreiben oder eine WhatsApp oder sowas, ist irgendwie ein bisschen einschränkend. Wenn ich versuche, Spaghetti zu essen, wird es wahrscheinlich eher eine Sauerei. Wenn ich Auto fahre, wird es gefährlich. Wisst ihr, mit diesen Sorgen, wenn wir die ganze Zeit mit uns rumtragen in unserem Alltag, hey, das ist irgendwie sehr einschränkend. Es ist so belähmend auch zum gewissen Grad. Und es ist nicht das Leben, was wir eigentlich leben sollten. Wenn ihr seht, dass ich den ganzen Tag hier mit rumlaufe, dann würdet ihr sagen, hey, dann werft doch einfach die Bälle weg. Was machst du denn da? Das ist doch irgendwie ein bisschen komisch. Und genauso ist es mit unseren Sorgen auch. Es ist ein bisschen komisch, wenn wir die ganze Zeit uns mit diesen Sorgen rumplagen und rumtragen, weil wir das einfach nur unser eigenes Leben so umständlich machen. Und deswegen sagt Gott so, hey, was macht ihr da? Ihr seid doch meine Kinder. Ich habe doch gesagt, ich werde mich um euch sorgen. Ich kümmere mich. Deswegen werft eure Sorgen auf mich. Und ich werde das jetzt symbolisch auch machen. Und zwar, ich habe hier zwei Kandidaten hier vorne. Ich hoffe, dass ich dich nicht treffe. Also Steven und Daniel. Schauen wir mal. Also Daniel, hier ist meine eine Sorge. Oh, und Steven? Oh, komm, hey, komm mal, ein Applaus für die beiden. Habt ihr wirklich super gemacht, grandios. Und zwar, jetzt seht ihr, wie man praktisch seine Sorgen auf Gott wirft. Und seht ihr, sie haben es auch gefangen und wenn die es können, dann kann Gott es erst recht, ja. Aber es ist wirklich so, hey, wir können uns auf Gott verlassen. Gott ist wirklich ein guter Gott, der es wirklich gut mit uns meint. Und die Frage ist jetzt, okay, wie können wir aber geistlich gesehen unsere Sorgen auf Gott werfen? Und die Antwort ist letztendlich Gebet. Im Gebet, das ist der Ort, wo du zu Gott kommst und sagst, Gott, ich danke dir dafür, dass du versprochen hast, dass du dich um mich sorgen wirst. Ich danke dir dafür, dass du gesagt hast, dass du dich um mich kümmerst, weil du ein liebender und fürsorglicher Vater bist. Vater, ich danke dir dafür, dass du nicht möchtest, dass ich mich rumplage mit all diesen Sorgen in meinem Leben, mit all diesen Problemen, sondern ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der mir Frieden schenken möchte. Ich danke dir dafür, dass du mir ein sorgenfreies Leben schenken möchtest. Und das ist letztendlich auch, was Jesus gesagt hat. Der gesagt hat, ich bin gekommen, sodass ihr Leben und das in Fülle habt. Und wenn wir dieses Gebet zu Gott beten, dann merken wir schon, hey, da kommt immer mehr Frieden in mein Herz rein. Immer weniger Sorgen plagen mich und belasten mich und all diese Dinge. Und dieses Gebet ist nicht nur ein Gebet, was man einmal betet und dann hast du nie wieder Sorgen in deinem Leben. Sondern es ist letztendlich ein Gebet, was man immer und immer wieder beten muss. Und ich denke, ihr wisst genau, wie das ist, wenn man morgens manchmal aufwacht und man ist noch nicht mal aufgestanden und schon prasseln diese Sorgen auf einen rein. Und das ist genau der Moment, wo wir unseren Blick wieder auf Gott richten und sagen, Gott, ich danke dir. Ich danke dir dafür, dass du gesagt hast. Vater, du bist treu, du hast gesagt, wir haben es gerade gesungen, du sorgst dich um mich. Und dann kommt dieser Friede wieder rein. Wir sollen dann nicht versuchen, uns nicht Sorgen zu machen, sondern wir sollen versuchen, unseren Blick wieder auf Gott zu richten, der versprochen hat, sich um alles zu sorgen. Amen. Und es ist letztendlich so, hey, Gott möchte, dass du ein sorgenfreies Leben führst. Gott möchte, dass du frei bist. Dazu hat Gott dich letztendlich auch berufen, ein Leben in Freiheit zu leben. Und der Apostel Paulus sagt es ein bisschen anders. Er sagt, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Und bleibt daher standhaft. Und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Und unsere Sorgen, das ist letztendlich wie etwas, was uns so stark belastet, wie ein Joch, was auf unseren Schultern lastet und was uns letztendlich auch in unserem Leben antreibt, in eine gewisse Richtung treibt, und zwar immer in die Richtung des Stresses. Es ist wie eine Form von Sklaverei. Und da sagt Gott, nein, ich möchte das nicht für euch. Dieses Leben ist nicht das Leben, was ich für euch habe. Und ich verstehe das natürlich voll, ne? Wenn wir uns einfach anschauen, wie wenig Kontrolle wir haben, das ist super stressig. Wenn wir uns den Ukraine-Krieg anschauen, wenn wir uns die Inflation anschauen, wir merken irgendwie, boah, wir haben so wenig Kontrolle über so viele Dinge. Und das zu wissen, ist sehr stressig. Zu wissen, dass wir sehr wenig Kontrolle haben, führt zu Stress. Aber zu wissen, dass Gott sich um uns sorgt, das führt zum Frieden. Und diesen Frieden und diese Freiheit möchte Gott für jeden Einzelnen von uns. Gott will, dass wir ein sorgenfreies Leben führen. Und Jesus hat damals seinen Jüngern ein Vorbild gegeben. Es ist immer ganz gut, Vorbilder zu haben, sodass wir uns das auch ein bisschen nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis anschauen können. Und hat uns so ein gewisses Vorbild gegeben. Und auch seinen Jüngern damals. Und jetzt hätte natürlich Jesus, wenn es darum geht, ein Glaubensvorbild zu haben, auf sich selber zeigen können. Hätte er natürlich machen können. Aber ich glaube, dass das die Jünger damals noch so ein bisschen überfordert hätte. Ich denke, die hätten wahrscheinlich gesagt, okay, aber Jesus, du bist Gott und bist Mensch geworden und irgendwie können wir uns damit nicht so richtig identifizieren. Du bist irgendwie so anders als wir und wir sehen, dass du ein sorgenfreies Leben führst. Wir sehen, dass du so einen großen Glauben hast, aber es ist trotzdem noch so unerreichbar. Also war Jesus ziemlich schlau, er hat nicht auf sich selber gezeigt. Jesus hätte natürlich zum Beispiel Mose nennen können als Vorbild. Mose, das war derjenige, der die 10 Gebote bekommen hat. Es war derjenige, der das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt hat. Und es war auch derjenige, der von Angesicht zu Angesicht mit Gott gesprochen hat, wie ein Freund. Aber auch Mose hat sich Sorgen gemacht, als Gott ihn berufen hat, den Pharao zu konfrontieren. Also auch Mose ist jetzt kein gutes Vorbild. Jetzt hätte natürlich Jesus auch Elia nennen können. Elia war auch ein krasser Prophet, der hat einmal einen Jungen von den Toten auferstehen lassen. Elia war auch derjenige, der einmal gebetet hat und es ist Feuer vom Himmel gekommen. Aber auch Elia hat sich Sorgen um sein eigenes Leben gemacht und seine eigene Sicherheit, als die Frau namens Jezebel sein Leben bedroht hat. Also auch Elia ist nicht das beste Vorbild. Und jetzt natürlich die Frage, okay, Jesus, welches Vorbild würdest du uns hier denn nennen wollen? Und dieses Vorbild, was Jesus uns nennt, ist ein Vorbild, was es in jeder Generation gibt. Es ist ein lebendiges Vorbild. Und dieses Vorbild ist ungefähr so groß. Manchmal auch so groß, aber eigentlich ungefähr so groß. Und zwar die Kinder. Hier heißt es, Jesus rief ein kleines Kind herbei und er stellte es in ihre Mitte. Tada! Das ist das Vorbild, was Jesus ihn genannt hat. Und er hat zu ihnen gesagt, hey, werdet wie die Kinder. Ich habe noch nie gesehen, wie Kinder sich Sorgen machen. Und ich komme hier aus Südafrika, aus einem Township, und da sehe ich öfters, wie kleine Kinder dort sind, die mit zerrissenem T-Shirt und zerrissener Hose, so wie ich jetzt, nur dass ich halt bezahlt habe dafür, ja, wie sie halt damit rumspielen und Fußball spielen und so weiter und da richtig viel Spaß haben. Aber die machen sich keine Sorgen über, was sie essen und was sie trinken werden und wie sie sich anziehen werden, sondern sie lachen einfach die ganze Zeit. Sie haben so ein gutes Leben, weil es so ein sorgenfreies Leben letztendlich ist. Ey, Kinder lachen 300 Mal am Tag, ungefähr, sagt man. Und das ist so die Definition von einem sorgenfreien Leben. Und deswegen sagt Jesus, hey, werdet wie die Kinder. Und wir haben so viele wunderbare Kinder hier in der Gemeinde, hey, an denen wir uns ein Vorbild nehmen können, oder? Ja, come on, die Mütter, ne? Yeah. Richtig stark. Ey, das sind wirklich so viele wunderbare Kinder, an denen wir uns ein Vorbild nehmen können. Aber vielleicht fällt es dir trotzdem noch schwer, irgendwie so ein Vorbild, das Kind als Vorbild zu nehmen. Und dann möchte ich an der Stelle mal eine steile Vermutung aufstellen. Und ich vermute mal, dass jeder Einzelne von uns zu irgendeinem Zeitpunkt in seinem Leben selber mal ein Kind gewesen ist. Ne? Wahrscheinlich schon. Das heißt, wir wissen ganz genau, wie es ist, ein sorgenfreies Leben zu führen. Wir wissen schon, wie es ist, einen kindlichen Glauben zu haben. Und deswegen ist es ja auch so, dass jeder Einzelne von uns, wir sehnen uns nach unserer Kindheit, weil wir genau wissen, wie es ist, ein sorgenfreies Leben zu führen. Und deswegen, wenn Jesus sagt, werdet wie die Kinder, dann sagt er letztendlich auch, werdet, wie ihr einst wart. Erinnert euch an eure Kindheit, wie sorgenfrei ihr gelebt habt, wie viel Vertrauen ihr auf eure Eltern hattet, dass sie sich darum kümmern werden und dass es nicht deine Aufgabe ist, sondern dass es ihre Verantwortung ist. Und ich möchte euch an der Stelle noch eine Geschichte erzählen, um das Ganze nochmal so ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Es ist eine Geschichte, die ich mal gelesen habe. Es ist eine kurze Geschichte. Und zwar geht es darum, dass ein Vater mit seiner Tochter in eine fremde Stadt gegangen ist, um die Stadt halt zu besuchen. Und sie waren natürlich noch nie in dieser Stadt. Dann haben sie sich die Stadt angeschaut und haben eine schöne Zeit zusammen gehabt, haben Eis zusammen gegessen. War alles ganz schön gewesen. Und irgendwann fragt der Vater seine Tochter nämlich Folgendes. Und zwar, Schatz, weißt du eigentlich, wo wir gerade sind? Und die Tochter sagt, nein, Papa. Ich habe keine Ahnung, wo wir gerade sind. Und dann fragt der Papa seine Tochter, okay Schatz, aber weißt du denn, wie wir wieder nach Hause kommen? Und auch da antwortet die Tochter, nein Papa, ich habe wirklich keine Ahnung, wie wir nach Hause kommen. Und dann fragt der Papa noch abschließend, aber Schatz, hast du denn keine Angst? Machst du dir keine Sorgen? Und die Tochter antwortet und sagt, nein Papa, denn darum kümmerst du dich. Seht ihr, das ist Glaube, das ist wirkliches Vertrauen. Und genauso sollten wir auch mit Gott umgehen. Hey, das sind nicht meine Sorgen, das sind Gottes Sorgen. Er hat versprochen, dass er sich um uns kümmern wird. Es ist seine Verantwortung, nicht unsere Verantwortung. Und weil unser Vater so ein liebender und fürsorglicher Vater ist, sagt Jesus, darum, weil das so ist, sollt ihr euch nicht sorgen, was ihr essen und was ihr trinken werdet und wie ihr euch kleiden werdet, sondern nach all diesen Dingen trachten letztendlich die Heiden, diejenigen, die keine Beziehung zu Gott haben, die Gott letztendlich auch nicht kennen. Aber euer himmlischer Vater, dein himmlischer Vater weiß, dass du all diese Dinge benötigst. Und weil er das weiß und weil er sich darum kümmert, viel besser als was wir es können, sagt er, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Was so viel bedeutet wie, trachtet zuerst nach dem Willen Gottes. Und es wird euch alles, alles wird euch hinzugefügt werden, was ihr benötigt. Letztendlich sagt Jesus hier, hey, das ist ein Versprechen, was mein himmlischer Vater und euer himmlischer Vater euch verspricht. Er wird euch mit allem versorgen, was ihr braucht. Und Jesus sagt hier, hey, fokussiert nicht darauf, wo letztendlich die Heiden drauf fokussiert sind. Ja, die haben so viele Sorgen in ihrem Leben, weil sie sich versuchen, um so viele Dinge zu sorgen, obwohl sie es eigentlich können. Und deswegen sind sie auch so unglücklich. Und dann sagt Jesus, hey, nein, aber ihr habt einen himmlischen Vater. Bei euch ist es nicht so. Er sorgt sich um euch. Deswegen sollt ihr anders leben. Die Frage ist natürlich, wie sollen wir denn jetzt leben? Und ich meine, für manche von uns war es ja letztendlich so gewesen, sich Sorgen zu machen, das war wie eine zweite Vollzeitbeschäftigung. Ja, was sollen wir jetzt machen mit dieser ganzen Zeit? Ja, jetzt haben wir auf einmal so viel Kraft, so viel Energie, was machen wir denn jetzt? Und da sagt Jesus, hey, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Seht ihr, erst wenn wir keine Sorgen mehr haben, erst dann sind wir wirklich frei, das zu tun, wofür Gott uns berufen hat. Erst dann sind wir wirklich frei, diesen Plan zu erfüllen, den Gott vor Anbeginn der Zeit für jeden Einzelnen von uns bestimmt hat. Erst wenn wir keine Sorgen mehr haben, können wir klar sehen und auf das fokussiert sein, wozu Gott uns berufen hat. Und das ist so interessant, nämlich ist es Jesus derjenige, der das sagt. Jesus sagt das. Nicht nur irgendwie Petrus, Paulus oder irgendein anderer Mensch, sondern Jesus höchstpersönlich sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Trachte zuerst nach dem Willen meines Vaters. Und wenn es eine Person gegeben hätte, die das Recht hätte zu sagen, nee, in meinem Leben geht es um mich. Das hätte Jesus sagen können. Warum? Weil Jesus letztendlich der Sohn Gottes ist und er ist derjenige, durch den Gott alles erschaffen hat. Das heißt, das ganze Universum wurde durch Jesus Christus erschaffen. Und somit hätte Jesus das Recht gehabt zu sagen, hey, nee, weißt du was, in meinem Leben, da geht es nur um mich. Ja, das ganze Universum kreist sich nur um mich und es funktioniert alles nur, weil ich es erschaffen habe. Ich bin der Zentrum und der Mittelpunkt, hätte Jesus sagen können. Aber selbst er hat gesagt, nein, in meinem Leben soll es darum gehen, den Willen meines Vaters auf Erden zu tun. Und der Apostel Paulus sagt, obwohl Jesus in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und er wurde einem Sklaven gleich. Seht ihr, Adam und Eva, die waren Mensch und sie haben das Verlangen danach gehabt, Gott zu sein. Aber Jesus war Gott und er war Gott gleich und er ist Mensch geworden. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren. Er war in allem ein Mensch wie wir. Und er erniedrigte sich noch viel tiefer und er war Gott gehorsam bis zum Tod. Bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Seht ihr, Jesus hat gesagt, hey, mein ganzes Leben, da geht es nur darum, ich habe nur diesen einen Fokus in meinem Leben, und zwar den Willen meines Vaters auf der Erde zu tun. Er ist auf die Erde gekommen, weil sein Vater es wollte. Er ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben, weil sein Vater es wollte. Jesus hätte natürlich auch im Himmel bleiben können. Hätte er machen können. Hey, im Himmel ist es sowieso viel schöner. Im Himmel wurde Jesus angebetet von Millionen und Milliarden von Engeln. Da gibt es Klänge, die unaussprechlich sind. Da gibt es wunderbare Dinge zu sehen. Das hätte Jesus alles machen können. Aber Jesus hat gesagt, nee, weißt du was? Es gibt etwas Wichtigeres als meine Komfortzone. Es gibt etwas Wichtigeres als meine Bequemlichkeit. Und zwar den Willen meines Vaters auf Erden zu tun. Und vielleicht bist du hier und du denkst dir, aber was ist jetzt der Wille des Vaters? Ja, die ganze Zeit höre ich hier, Wille Gottes da, ne? Wille Gottes hier, Wille Gottes tralala. Ne? Ja, was will denn Gott? Was will denn Gott eigentlich? Weißt du, was Gott will? Gott will dich. Gott will eine Beziehung zu dir. Und das ist letztendlich, was Jesus sagt. Er sagt, ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich will, sondern den Willen meines Vaters zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und das ist sein Wille, dass kein einziger, den du mir anvertraut hast, verloren geht. Und das bist du und das bin ich. Es ist der Wille Gottes, dass kein Mensch verloren geht, weder du noch ich. Und deswegen ist Jesus auf die Welt gekommen, weil es der Wille des Vaters war, jeden Einzelnen von uns zu retten, sodass er eine Beziehung mit jedem Einzelnen von uns haben kann. Und deswegen ist es ja auch die Vision in unserer Gemeinde, um so viele Menschen wie möglich in diese Beziehung zu Gott zu bringen. Weil es der Herzschlag Gottes ist, weil es der Wille Gottes ist und deswegen wollen wir das auch. Es ist die Vision Gottes und wir haben es einfach nur von Gott kopiert. Wir haben einfach nur Copy-Paste gemacht und es zu unserer Vision gemacht. Ja, wir wollten das, was Gott will. Und Gott will letztendlich auch, dass du glücklich bist, aber du kannst nur glücklich sein in dieser Beziehung zu Gott. Weil Gott derjenige ist, der alles wunderbar erschaffen hat. All das Schöne, all das, was wir genießen, all das Essen, all die schönen Bäume und so weiter und so fort. Ne? Es hat alles Gott erschaffen. Und wenn das schon so schön ist und wenn wir das schon genießen können, wie viel mehr können wir dann die Beziehung mit Gott genießen? Und deswegen müssen wir wieder zurück zu diesem Ursprung kommen, der Gott selbst ist und diese Beziehung mit Gott wieder haben. Und es ist so interessant, denn ich denke, jeder Mensch hat so ein Verlangen danach, im Himmel zu sein. Jeder Mensch hat ein Verlangen nach dem Paradies, weil es da wunderschön ist und es kein Leid gibt, kein Streit, kein Stress, keine Sorgen. Wir haben so sehr ein Verlangen nach dem Himmel. Aber wenn wir ein Verlangen nach dem Himmel haben, dann sollten wir genauso sehr ein Verlangen nach dem Willen Gottes haben. Warum? Weil Jesus gesagt hat, dein Wille geschehe wie im Himmel. Seht ihr, alles, was im Himmel passiert, passiert immer nach dem Willen Gottes. Deswegen ist der Himmel auch so wunderschön, weil alles immer nach dem Willen Gottes passiert. Auf dieser Welt passiert nicht immer alles nach dem Willen Gottes und es ist letztendlich so, dass es sehr viel Leid verursacht hat. Es war nicht der Wille Gottes, dass Adam und Eva sich von ihm trennen, aber es war ihr Wille gewesen. Und da sehen wir manchmal, wo der Wille des Menschen hinführt, aber der Wille Gottes ist ganz anders. Und deswegen sagt Jesus, hey, tut den Willen Gottes, weil es das Beste ist, was man tun kann. Und vor dem Jesus das gesagt hat, sagt er aber auch was anderes, und zwar geheiligt. Und das hängt sehr stark mit dem Willen auch zusammen. Geheiligt werde dein Name. Das heißt so viel wie, Vater im Himmel, ich möchte, dass du geehrt wirst durch mein Leben. Ich möchte, dass du geehrt wirst durch alles, was ich denke, was ich fühle und was ich tue. Ich möchte, dass du geehrt wirst. Das ist die höchste Priorität in dem Leben von Jesus gewesen. Dass sein Vater im Himmel Wohlgefallen an seinem Leben hat. Das war sein Herzschlag gewesen. Dass Gott geehrt wird durch sein Leben. Und vor dem du jetzt rausgehst und dich selber bemühst, Gott zu ehren, mach dir erstmal bewusst, dass Gott dich bereits schon geehrt hat. König David sagt in dem Psalm 8 folgendes: Du hast den Menschen nur ein wenig geringer gemacht als Gott und du hast sie mit Ehre und mit Würde gekrönt. Ich weiß nicht, was du letzte Woche alles getan hast. Ich weiß nicht, wie dein Leben ausschaut. Ich weiß nicht, ob du nah an Gottes Herzen bist oder weit weg bist. Ich weiß nicht, ob du gesündigt hast, dir Schuld aufgeladen hast. Ich weiß nicht, all diese Dinge weiß ich nicht. Aber eine Sache weiß ich. Du bist mit Ehre gekrönt. Gott hat dich mit Ehre gekrönt. Und seht ihr, vor dem wir Gott überhaupt ehren, ist er uns schon zuvor gekommen. Und er hat uns schon geehrt. Vor dem wir Gott überhaupt lieben können, hat er uns bereits schon geliebt. Und lasst uns das einfach als Motivation heranziehen, zu sagen, okay, Vater, ich möchte einfach das, was du willst. Ich möchte das einfach zurück erwidern. Und ich denke nicht, dass Jesus jemand gewesen ist, der sich selber so überwinden musste, den Willen Gottes zu tun. Ja, ich bin mir sicher, dass Jesus keinen Schweinehund hatte, wo er irgendwie so gesagt hat, oh, ich habe eigentlich heute keinen Bock, den Willen Gottes zu tun. Aber okay, dann machen wir es halt. Ja, so war Jesus nicht gewesen. Er war nicht so wie wir, wenn wir morgens aufstehen und uns aufrappeln, in die Schule zu gehen oder in die Arbeit, wo wir manchmal keine Lust drauf haben. So war Jesus nicht drauf. Sondern für Jesus war es die tiefste Sehnsucht in seinem Herzen, den Willen seines Vaters zu tun. Und er beschreibt das auch hier. Er macht nämlich einen Vergleich und er sagt, hey, meine Nahrung ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat und das Werk zu vollbringen, was er mir aufgetragen hat. Im Prinzip sagt Jesus hier, hey, die tiefste Zufriedenheit, das tiefste Glück in meinem Leben habe ich darin gefunden, den Willen meines Vaters zu tun. Und ich denke, wir wissen alle, wie es ist, wenn wir Hunger haben und dann so einen leckeren Schweinsbraten oder Schweinshaxen essen. Ja? Diese tiefe Erfüllung und Zufriedenheit, die wir dann haben. Jesus sagt letztendlich, hey, das ist wie er sich fühlt, wenn er den Willen seines Vaters tut. So eine tiefe Zufriedenstellung in seinem Herzen. Und ich habe euch ja am Anfang von der Predigt gesagt, dass der stärkste Trieb des Menschen wahrscheinlich der Hunger ist, zumindest bei mir. Ja, aber für Jesus, der hätte damit nicht zugestimmt. Jesus hätte gesagt, nein, den Willen meines Vaters zu tun. Dass mein Vater geehrt wird, das ist das, was mich antreibt. Das ist das, was mich motiviert. Dafür hat Jesus gelebt. Und meine Frage an dich ist, hey, für was lebst du? Ja, was treibt dich in deinem Leben um? Sind es nur deine Probleme, deine Sorgen, deine Zukunft, deine Vorstellungen? Was treibt dich so wirklich um in deinem Leben? Und der Apostel Jakobus würde Folgendes sagen. Kurzer Disclaimer, der Apostel Jakobus, der ist kein Kuschelbär und der ist ziemlich direkt. Und der nimmt auch kein Blatt vor dem Mund oder macht so oder spricht so durch die Blumen oder sowas, sondern er hat damals zu den Christen Folgendes gesagt, und zwar, ihr wisst ja noch nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist denn schon euer Leben? Nichts als ein flüchtiger Hauch. Und auch schon wieder ist er verschwunden. Er war für einen kurzen Moment war dein Leben da und auf einmal ist er wieder verschwunden. Seht ihr, keiner von uns hat unser eigenes Leben erschaffen. Keiner von uns hat uns selber Leben eingehaucht. Unser Leben wird bald zu Ende gehen. Und deswegen sagt der Apostel Jakobus, weil das so ist, weil unser Leben kurz ist wie ein flüchtiger Hauch, darum sollen wir lieber sagen, wenn der Herr will. Wenn der Herr will und wir noch leben, dann werden wir dies oder das tun. Es ist okay, wenn du dir Gedanken über deine Zukunft machst. Es ist okay, wenn du Vorstellungen hast, wenn du Träume hast, wenn du Erwartungen hast, wenn du Pläne schmiedest für die Zukunft. Ist alles okay, kein Problem. Solange dein Herz immer am richtigen Ort ist und du sagst, okay, aber wenn der Herr es will, solange du es willst, das sollte eigentlich unsere Herzensmotivation sein. Denn es gibt keinen Gott, der so gut ist wie unser Gott. Es gibt keinen Gott, der uns so sehr liebt, wie unser Gott uns liebt. Es gibt keinen Gott, der so viele unzählige, wunderbare Gedanken über jeden Einzelnen von uns hat, wie unser Gott. Und deswegen ist unser Gott der einzige Gott, der es würdig ist, für ihn zu leben. Ich habe mal so ein Zitat gelesen, in dem es heißt, dein Leben ist Gottes Geschenk an dich. Und was du daraus machst, das ist dein Geschenk an ihn. Dein Leben ist Gottes Geschenk an dich. Aber was du daraus machst, das ist dein Geschenk an ihn. Seht ihr, Gott hat uns dieses Leben anvertraut. Und Gott möchte, dass wir unser Leben einsetzen. Und wir können unser Leben natürlich für dieses Leben einsetzen und Dinge auf dieser Erde einsetzen und so ganz viele Reichtümer auf dieser Erde anhäufen. Das können wir natürlich machen. Aber dieses Leben vergeht. Deswegen ist die Frage, willst du nicht lieber dein Leben für Gott einsetzen? Für etwas Ewiges einsetzen? Und jetzt schlägt dein Herz noch. Jetzt hast du noch Luft in deiner Lunge. Und jetzt hast du noch diese Möglichkeit zu sagen, ich will den Willen Gottes in meinem Leben tun. Und ich habe so ein Glaubensvorbild in meinem Leben. Sein Name ist Jim Elliot. Und Jim Elliot, das war ein christlicher Märtyrer gewesen. Und der hat auch dieses Verlangen in seinem Herzen gehabt, zu sagen, hey, ich will das, was Gott will, und zwar, dass kein einziger verloren geht, sondern dass jeder gerettet wird. Und er war bereit gewesen, zu einem indischen Stamm zu gehen, der ziemlich barbarisch war, und ihm von Jesus zu erzählen. Und er hat gewusst, dass es sehr gefährlich sein kann. Er hat gewusst, dass es wahrscheinlich sein Leben kosten wird. Aber er hat gesagt, ich tue es trotzdem, weil ich will, dass kein einziger Mensch verloren geht. Und Jim Elliot hat gesagt, man ist kein Narr, wenn man das aufgibt, was man nicht behalten kann, um das zu gewinnen, was man nie verlieren kann. Du bist kein Narr, wenn du das aufgibst, dieses Leben aufgibst für etwas Größeres, weil du es so oder so nicht behalten kannst, um etwas zu gewinnen, was für die Ewigkeit hält, nämlich das ewige Leben. Seht ihr, Jim Elliot hat verstanden, wenn du dich an diesem irdischen Leben festklammerst, du wirst es letztendlich verlieren. Aber wenn du dieses Leben loslässt, dann kannst du das ewige Leben in vollen Zügen genießen. Und das ist etwas, was Jesus letztendlich auch gesagt hat. Jesus hat gesagt, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Seht ihr, Jesus sagt hier letztendlich, wenn du dich so sehr an diesem Fehlleben festklammerst, du wirst es verlieren. Ich verspreche dir, du wirst es verlieren. Aber wenn du dein Leben aufgibst, um den Willen deines Vaters auf Erden zu tun, dann wirst du das ewige Leben finden. Und heute ist dieser Tag. Heute ist der Tag der Entscheidung für dich. Heute ist der Tag, wo du wirklich sagen kannst, ich möchte nicht mehr so leben, wie ich gelebt habe. Ich möchte, dass sich alles verändert in meinem Leben. Und es fängt an mit dieser einen Entscheidung zu sagen, Gott, ich will das, was du willst. Ich will nicht länger für mich selber leben. Ich will nicht ein Leben leben, wo ich mir so viele Sorgen und so viele Gedanken über so viele Probleme in meinem Leben mache, sondern ich will, dass all meine Gedanken sich nur um dich kreisen. Vater, ich will, dass du geehrt bist durch mein Leben. Und du kannst heute diese Entscheidung treffen. Du kannst heute zu deinem himmlischen Vater kommen und sagen, Vater, ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du gesagt hast, dass du versprochen hast, dass du dich um mich sorgst. Und darin kannst du Frieden finden. Und wir leben in einer Zeit, wo wir definitiv Frieden brauchen. Du wirst aber den Frieden nirgendwo anders finden, außer bei deinem himmlischen Vater. Und dazu möchte ich heute einladen. Komm heute zu deinem himmlischen Vater. Und er möchte nicht, dass du verloren gehst. Er möchte nicht, dass du dir Sorgen machst. Er möchte nur das Beste für dich haben. Und ich lade dich wirklich dazu ein, komm heute. Lass es nicht irgendwie verstreichen, lass es nicht irgendwie nach dem Gottesdienst sein oder irgendwie so, sondern treff diese Entscheidung heute. Wir werden gleich dieses letzte Lied singen und in dem Lied geht es darum, dass wir zu unserem himmlischen Vater laufen. Und wenn du das möchtest, dann sing ganz laut mit aus deinem ganzen Herzen und sag, ja, ich möchte das, Vater. Lass uns noch gemeinsam aufstehen und dieses letzte Lied singen.